Willkommen zurück beim Podcast, was dahinter steckt, und wir steigen direkt ein in das Gespräch mit Fritz the Cat Strobel.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz.
Es ist definitiv hörenswert. Es ist mega. Ich habe es mir vorher nämlich das Ganze angehört. Also es ist echt. Es ist wirklich lustig. Und nur der DJ Ötzi war vor euch in der Hitparade mit einem Stern.
Das, wir haben eigentlich, wir waren leicht überrascht, dass wir eigentlich überhaupt auf Platz 2 gekommen sind. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es auf der einen Seite eine Gaudi-Partie war, auf der anderen Seite haben wir natürlich die Genehmigung von ÖSV gebraucht, weil wir ja keine Rechte gehabt haben, und der Peter Schröcksnadel, der Professor, hat damals gesagt, vergesst das, Buben, das haben alle schon gemacht, das wird nichts. Dann habe ich das in meine Mandat gesagt und die haben gesagt, vergessen wir es, oder wieso kann er das behaupten, dass das nichts wird? Und nehmen wir es halt auf und dann hören wir, ob es uns gefällt, und wenn es uns gefällt, nachher veröffentlichen wir es. Und dann haben wir gesagt, den Schröcksi, Peter, wir senden das nicht, wir nehmen es nur einmal auf und hören es uns an. Und dann haben wir es aufgenommen und dann hat der Schröcksi gesagt, okay, bevor ihr das anhört, wenn wir das veröffentlichen wollen, dann sollte man mir den Behinderten-Skisport unterstützen. Das habe ich dann auch wieder vorgeschlagen. Okay, wollt ihr jetzt ein Geld dafür haben, wollen wir da was verdienen, oder geben wir das Geld her? Und dann haben alle gesagt, na, okay, geben wir her, ist eh nur eine Gaudi-Partie. Und dann haben wir in Wengen, auch wieder im Hotelzimmer, einen Pfeil über E-Mail-Adresse gekriegt und dann haben wir das angehört und mein Servicemann, der Gschwandner Horstl, hat gesagt, ja, das wird ein Hit. Und so ist es geworden. Und naja, DJ Ötzi mit, glaube ich, über 30 oder 40 Wochen an erster Stelle, der war nicht zu birgen. Aber wir haben selber schon einen Haufen CDs gekauft, weil wir gemeint haben, wir wären vielleicht einmal Erster. Aber das ist uns leider nicht gelungen.
Gegen DJ Ötzi darf man verlieren.
Ja, das Witzige war ja, DJ Ötzi war ja zu dieser Zeit, oder wir waren ja, oder sind ja sehr gut befreundet, und sitzen bei der Rosis Sonnbergstube oben in Kitzbühel bei einer Abendveranstaltung, DJ Ötzi neben mir und ich auf der anderen Seite, und dann sage ich, wie geht's, was tust du? Er sagt, da hast du nicht gehört, er hat heute sein Lied Ein Stern präsentiert. Das war genau auf den Tag, wo wir zusammengesessen sind. Dann sage ich, nein, habe ich nicht gehört. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, hast du mein Lied schon gehört? Ich habe heute Genie auf die Ski, Fritz und die Downhill Gang, meinen Song auch präsentiert. Hat er schon die Augen gekriegt und hat so lachen müssen, hat er mir es nicht geglaubt bis zum Schluss. Bis er gesehen hat, dass wir auf Platz 2 gelandet sind, hat er angerufen. Er hat gesagt, ja, gemeint, das ist ein Schmäh. Aber ja, war sehr lustig. Der ganze Winter war musikalisch sehr lustig.
Als Polizistin muss ich das auch erwähnen. Du bist mein Kollege, du bist auch bei der Polizei, und ich habe im Internet gelesen, du bist Kinderpolizeipräsident. Wenn stimmt, wie wird man das?
Das ist schon eine lange Geschichte. Es gibt ja das Projekt Kinderpolizei bei uns. Und die damalige Innenministerin, Lise Brockhoff, hat das Projekt gefördert und ins Leben gerufen. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht der Präsident der österreichischen Kinderpolizei werden möchte. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht aktiv tätig, aber ich stehe halt immer noch mit meinem Namen als Kinderpolizeipräsident zur Verfügung. Und da werden halt Kinder, also 6- bis 10-Jährige, sensibilisiert und werden mit der Polizei in Verbindung gebracht, spielerisch. Also Polizei, Conny, du weißt es, wir sind Freunde und Helfer in einem. Müssen natürlich ab und zu hart durchgreifen. Aber wenn man, und mir das Projekt damals schon gefallen, habe das gern gemacht und bin auch heute immer wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei. Und ja, also das Wichtigste ist, dass die Kollegen, die was mit den Kindern arbeiten, dass die einen guten Job machen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man Jugendliche oder Kinder schon ein bisschen mitnimmt auf die Reise, was so im Leben los ist. Aber wenn ich das jetzt noch gleich anschließen darf, also wie gesagt, meine Karriere ist ja nicht ganz einwandfrei losgegangen. Und deswegen hat meine Mutter schon damals gesagt, die war ja dann leider in dem Jahr, das war sehr, sehr abwechslungsreich, war auch mit meinem Rücktritt dann verstorben ist, die hat immer schon gesagt, du Fritz, Bauer kannst immer werden, einen Beruf brauchst und beim Skifahren weißt nicht, wie weit du kommst. Und deshalb war ich, sobald es gegangen ist, irgendwie auf der Schiene, ich möchte zur Polizei und habe dann die Ausbildung gemacht. Und erst, wie ich die Ausbildung fertig gehabt habe, ist mir der Durchbruch gelungen. Und mir hat es sehr viel geholfen und deshalb gehöre ich ja heute immer noch dazu. Und bin stolz, wenn wir wieder Leistungssportler haben, die was, so wie du, Conny, unsere Fahnen hochhalten und die was auch dem Polizei und dem Sport treu sind.
Hast du dann als Polizist da wirklich einmal gearbeitet, auch nach deiner Karriere?
Was heißt nach meiner Karriere? Ich habe als Olympiasieger am Posten Hallein Streifendienst gemacht. Und ich habe heute noch zu meinen Kollegen in Hallein, mit denen ich wirklich auf der Straße gestanden bin, guten Kontakt. Wenn man in einem Radl, in einem Sportradl drinnen ist und in der Zwischenzeit, also so wie im Frühjahr, ich glaube, du kannst da mitreden, einmal ganz was anderes sieht und mit Kollegen auf die Straßen geht, dann nimmt man auch für den Sport sehr viel mit. Nur als Olympiasieger habe ich dann in meiner zweiten Heimat, wo die Bettina daheim ist und wo ich viele Jahre während meiner aktiven Zeit gewohnt habe, wenn man dann Dienst macht, dann ist es schon ein bisschen schwierig, wenn man die Leute darauf hinweist, dass sie was Falsches gemacht haben und dann lachen sie aber trotzdem ins Gesicht, weil sie sich denken, ja, der wird mich ja jetzt nicht abstrafen. Und weil war schon eine Challenge, aber trotzdem, es war eine wichtige Zeit und ich sag, ich bewundere jeden oder ich bin immer wieder froh, wenn ich einen Streifenpolizist triff und mit denen ins Gespräch komme und den ein bisschen motivieren kann, weil ich genau weiß, was dahinter steckt und ist eigentlich ein toller Job.
Also sind alle schnell gefahren, dass sie von dir ein Autogramm kriegen?
Nein, ich muss sagen, ich habe eigentlich damals schon von Paragraph 21, damals hat es halt zu Kassen VSDG von der Abmahnung Gebrauch gemacht. Also man kann ja, wenn das Verschulden geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind, schau, das weiß ich heute noch.
Sehr gut.
Dann kann man das, ich weiß nicht, ob es den Paragraphen heute noch gibt, aber dann kann man die Abmahnung aussprechen. Und das habe ich dann immer wieder getan, speziell bei Rollerskater, weil das war damals ganz ganz modern. Rollerskater sind so auf meinem Plan gewesen eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe ganz, ganz wenig Strafen eingehoben.
Wäre da keiner beleidigt gewesen sein. Weil man muss ja so eine Skifahrer fährt mir ungern schnell, also...
Naja, ich meine, wir haben ja an und für sich, würde behaupten, wir haben ein gutes Gefühl für die Geschwindigkeit, aber als, sage ich mal, als Polizist oder sozusagen, man wird ja ab und zu als Kieberer angesprochen, dann sollte man vielleicht ein bisschen ein Vorbild sein. Und ich versuche schon, also wie wir alle eigentlich, halbwegs zivilisiert sich zu verhalten, alles richtig zu machen. Natürlich immer gelingt es nicht, ab und zu ist man ein bisschen Sport dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Wirklichkeit, ja, alles mit Maß und Ziel, sage ich, und nichts herausfordern.
Jetzt muss ich eine kleine Überleitung machen, dass sich mal die zwei Bauern da heute in dem Podcast unterhalten können, was so dahinter steckt. Du hast einen Haufen Rindviecher, erzähl mal, wie viel hast du und welche Rasse hast du?
Ja.
Kann ich das mal nicht lauten?
Entschuldigung. Ich war das nicht.
Das war
nicht.
Die Genie auf die Ski.
Das war nicht
die. Ja, wegen Genie auf die Ski habe ich laut geschaut. Entschuldigung.
Du wolltest dafür mal trinken, ich muss einmal einen Schluck trinken.
Trink einmal was.
Wir haben für alles
Zeit. Ja, wie soll ich jetzt auch sagen? Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, da im Trautal, im schönen oberen Trautal, in der Gemeinde Steinfeld, wo ich mittlerweile Ehrenbürger bin, seit meinem zweiten Kitzbühel-Sieg oder seit meinem Olympiasieg. Der Ort heißt Gerlamoos und meine Eltern haben mich zum Skisport gebracht und haben mit der Landwirtschaft meine sozusagen Karriere gesponsert, bis dass ich irgendwann einmal selber Geld verdient habe. Und die Frage ist dann aufgetaucht, nachdem unsere zwei Buben größer geworden sind und ich mir gedacht habe, es ist toll, auf einem Bauernhof aufzuwachsen, sind wir von Salzburg nach Kärnten gezogen und es war nicht ganz einfach für die Bettina, für meine Frau, weil von Salzburg Umgebung, Hallein, Stadtnähe nach Gerlamoos, das ist schon ein riesen Sprung. Und mein Schwiegervater hat dabei gesagt, du musst die Liebe groß sein. Und ich bin heute noch dankbar, dass er mitgegangen ist und dass er immer noch zu mir steht und zu mir haltet, obwohl es schwierig ist, wenn man die Heimat verlassen muss. Und ja, natürlich habe ich gesagt, auf einem Bauernhof zu leben oder zu wohnen, ohne Rindviecher oder ohne Tiere, geht nicht so gut. Und deshalb habe ich mich dann nach Ende meiner Karriere ein bisschen umgeschaut und habe in Kitzbühel den Bob Hochfilzer getroffen, der hat 100 Angus gehabt und er hat von den Angus-Rindern geschwärmt und dann habe ich mit 5 angefangen und momentan haben wir so immer zwischen 30 und 35, 37 Stück, sind momentan alle auf der Alm. Wir haben einen Grünlandbetrieb, wir sind Biobauern und machen es mit Leidenschaft, so wie den Sport, also auch nicht übertrieben. Wir sind keine Extrembauern, aber wenn man auf dem Land daheim ist und in einem Bauernhaus wohnt, da gehört eine gewisse landwirtschaftliche Tätigkeit dazu und das macht uns allen Spaß, alle helfen mit und ist zwar anstrengend ab und zu, aber mit vereinten Kräften ist alles zu meistern.
Wie oft schlagt ihr dann und verkauft ihr noch das Fleisch?
Natürlich gehört das Schlachten dazu. Das ist zwar auch nicht immer lustig, das wird auch nicht leichter, wenn man älter wird, weil die Kälber oder die Rinder, die wachsen ja daheim auf und man hat eine Beziehung dazu, aber trotzdem sind wir kein Gnadenhof. Wir wollen natürlich das Geld, was man in die Landwirtschaft einsteckt, wieder ein bisschen zurückkriegen. Man zum Verdienen ist ja nicht die Welt. Aber wir schlagen also mit 16 bis 18 Monaten die Rinder und das sind so zwischen 12 und 15 pro Jahr. Und die gehen direkt in die Gastronomie, schon in die Spitzengastronomie. Wir haben gute Kundschaften und das macht mich dann schon stolz, wenn man gute Kontakte hat in die Küchen der Top-Destinationen, was die Kulinarik anbelangt, angefangen vom Stegwirt an Hallstätter See oder des Schindlers in Innsbruck oder die Gamskugelhütten oder das Hotel Forelle am Weißen See. Und sogar in Graz am Fürstenstand oben bin ich immer wieder einmal vor Ort beim Fleischliefern und dann gehe ich natürlich auch ganz gern dorthin essen.
Zeigt von Qualität.
Naja, also wenn man was macht, dann macht man es eigentlich schon halbwegs gescheit. Und wie gesagt, wenn man was gern tut, dann funktioniert es auch. Und mein Erfolgsgeheimnis war früher eigentlich immer, man muss über sich selber lachen können und man darf sich nie selber zu wichtig nehmen. Dann funktioniert das meiste. Und ich glaube, das ist im ganzen Leben so, wenn man ein bisschen an Humor mitnimmt, nachher funktioniert alles ein bisschen leichter. Natürlich ist nicht das ganze Leben lustig, aber ihr werdet es wissen, es ist beim Skifahren auch nicht immer gut gegangen. Dann hat man halt ab und zu einmal einen Galgenhumor gebraucht, der hilft dann auch wieder mal ein bisschen weiter. Und irgendwann dreht sich das wieder und das Glück kommt wieder auf deine Seite. Und wie gesagt, leider Gottes gibt es ja sehr, sehr viele Themen rund um den Sport, was jetzt an die Welt anbelangt und was auch Diskussionen entstehen, was immer wieder ein bisschen ablenkt. Aber deswegen ist es gut, wenn man eine Leidenschaft hat für das, was man lebt und die, mit der, was man sich eigentlich über Wasser haltet.
Du hast gesagt, eine lustige Zeit, eine intensive Zeit, ich sage oft auch eine verrückte Zeit. Was war eigentlich das Verrückteste in deiner Karriere, in der Skikarriere, was du erlebt hast? Und ich habe nochmal nachgeschaut, 17 Wochen warst du auf Platz 2 mit deiner Downhill-Gang.
Nein, 17 Wochen war ich nicht auf Platz 2, 9 Wochen.
In den Charts warst du 17 Wochen.
Ach so, echt, gewaltig. Ja, man kann eh alles nachlesen. Jetzt, lass mir das Stichwort nicht vergessen. Verrückt, verrückt, verrückt. Naja, ein bisschen verrückt muss man ja sein. Also bei meinen Vorträgen in Kitzbühel kommt natürlich immer der erste Auftritt in Kitzbühel zum Thema. Und wenn man nicht in Kitzbühel groß geworden ist, so wie die heutige Jugend zum Teil oder über Social Media, kann man ja, hat man ja viel, viel mehr Erfahrung oder Information, was Kitzbühel bedeutet und was die Streif ausmacht. Aber Werner Franz und Fritz Strobel das erste Mal in Kitzbühel im Starthaus, also da sage ich ganz ehrlich, da ist zur Sache gegangen, was ich im Kopf und im Bauch und in unsere Körper abgespielt hat, weil es war schon eine Riesenüberwindung, dass man sich da das erste Mal runtergehauen hat. Also da würde ich sagen, das zählt schon eins zu den verrücktesten Dinge. Und das Verrückte ist ja eigentlich, mit 19, wenn man den Sprung in die Weltcup-Mannschaft schaffen will, wird das ja meistens nicht so einfach oder ist das ja sehr schwierig gegangen. Und man ist ja auch oft verhindert worden oder besser gesagt, andere haben den Vortritt gekriegt. Und zuerst ist so, viele Jahre schafft man es nicht und auf einmal ist man dabei. Und dann muss man, also sobald du eine Startnummer um hast, auf einmal stehst du dann drin im Starthaus und dann kannst du nicht einmal sagen, nein, aber heute mag ich nicht oder heute traue ich mich nicht oder heute geht's nicht. Also das ist schon echt crazy und echt, echt verrückt.
Ich möchte da auch nicht rausfahren, ganz ehrlich.
Ja, aber wie gesagt, wenn die Schweizer nachher dir ins Gesicht schauen und sagen, oh Friedl, das ist nicht so wild, wie es aussieht. Wenn du einmal unten bist, ja, dann geht das schon. Und mit der Einstellung gehst du halt dann zum Start und versuchst dein Bestes und denkst da, ja, okay, wenn jetzt ein 60 am Start sein und von den 60, 55 sogar meistens oben kommen, wieso soll ich nicht bei den 55 dabei sein? Und so war es dann. Beim ersten Mal war ich eigentlich sehr gut mit einem 19. Platz im ersten Training. Beim zweiten Mal hat die Mausefalle schon zugeschnappt. Aber, wie gesagt, am Ende des Tages nutzt das nichts. Aufstehen und weiter und Kopf hoch und irgendwann ist das Glück auf deiner Seite. Und wie gesagt, 5 Jahre später bin ich nachher ganz oben gestanden oder 6 eigentlich und Kitzbühel habe ich immer noch gut in Erinnerung. Und ganz geschwind noch, eine verrückte Sache ist mir gerade eingefallen, was sportlich anbelangt. Natürlich, mein erster Bauchfleck, oder mein Bauchfleck nach vielen Jahren, wo keiner angemacht hat, in Gröden vom Starthaus aus. Quali für eine Weltmeisterschaft in Bormio, hätte ich gut fahren müssen, dann hätte ich mitfahren dürfen und dann starte ich da raus und dann habe ich mit den Stecken eingefadelt bei meinen Skispitzen und habe dort noch 4 Meter oder noch 5 Meter einen Bauchfleck gemacht, wie an so einem richtigen Fritzelack. Und das war sicher was Verrücktes, weil das ist damals lang kann passiert und ich wollte dann nach diesem Missgeschick aufstehen und am Start aufgehen und dann drehe ich mich um und dann habe ich mir gedacht, na was erkläre ich denn? Alle haben gelacht, der Startrichter Bergmüller-Heine hat sich hergebogen und dann habe ich mir gedacht, rutsche ich runter und beim ersten Tor stehen die Trainer und dann denkt, jetzt muss ich jedem Trainer erklären, was mir passiert ist. Dann habe ich selber über mich lachen müssen und bin bis ins Ziel gefahren und habe von der ersten Zwischenzeit bis ins Ziel die schnellste Zeit gehabt und war, das war sicher was Verrücktes. Bin zwar mit 9 Sekunden 76 Letzter geworden, aber war eine einmalige, verrückte Erfahrung in meiner Sportkarriere.
Also heute war es der Hit auf Social Media.
Ich wollte gerade
ja, das war natürlich ein Hit gewesen, aber schau, das war der Unterschied und das kann man vielleicht schon ansprechen, weil ja das vielleicht ganz witzig ist. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit, auf Social Media gewisse Sachen zu teilen und der Öffentlichkeit preiszugeben. Damals war ja so, du hast müssen entweder eine Leistung bringen oder es hat müssen was Außergewöhnliches passieren. Dann sind halt die Medien auf die aufgesprungen und dann haben die berichtet und nachher ist das in der Redaktion abgesprochen worden und nachher haben sie halt dieses oder jenes gebracht und ich bin ja nicht allein gewesen, also wir haben ja ein riesen Team gehabt und zu dieser Zeit war ja ein gewisser Hermann Mayer, Stefan Eberharter, die waren ja die riesen Heroes und die haben ja nicht nur 9 oder 10 Rennen gewonnen, sondern die haben zig Rennen gewonnen und dann hat man ja schon müssen sich irgendwo durchsetzen.
Und dann hast du dann gedacht, du machst einen Bauchfleck.
Nein, das habe ich eigentlich nicht absichtlich gemacht, weil ich wollte ja bei der Weltmeisterschaft in Bormio um Medaillen mitfahren im Super-G. Das ist mir dann nicht gelungen, weil sie haben mich nicht aufgestellt. Aber ich bin im Ziel auf die Idee gekommen, einen Bauchfleck zu machen. Und am Start ist ja kein Fotograf gestanden, aber im Ziel habe ich dann diesen Bauchfleck nochmal nachgemacht. Und das Beste war, am nächsten Tag sind dann alle Titelseiten nicht mit dem Sieger erschienen, sondern mit dem Fritz Strobel sein Bauchfleck. Dass der Hans Bumm sogar geschumpfen hat mit den Zeitungsmacher, weil der Krucker Hansi, mein Freund und Teamkollege, langjähriger, hat das erste Rennen gewonnen und da war nur so ein kleines Foto drauf und der Strobel macht einen Bauchfleck und dann bringen die Zeitungen nichts an, nichts Blöderes als wie ein Bauchfleck von Strobel. Also es war, ja, so war das damals.
Ey, du hast dem vor den ersten Sieg die Titelseiten verhaut.
Ja, leider, das ist mir leider passiert. Mehrmals habe ich wen was verhaut und das ist leider so.
Jeder hat ein Talent.
Mein Kollegen Werner Franz habe ich sehr viele Rennen verhaut, weil er ist bei den größten Rennen immer Zweiter geworden. Bei meinem ersten Sieg, beim Kitzbühel-Sieg, war er langjähriger Rekordhalter, aber leider Gottes habe ich meinen damaligen Zimmerkollegen immer um ein paar Zehntel erwischt. Also das ist mir heute eh noch zu blöd, weil ich heuer in Wien bei einer Veranstaltung seinen Fanclub-Präsidenten getroffen habe und beim Werner selber habe ich mich oft entschuldigt, dass es so blöd gelaufen ist, aber nie beim Fanclub und für die Fans von Werner Franz war ich eigentlich immer in Rot.
Ein paar vierte Plätze hast du aber auch gehabt, oder?
Vierte Plätze habe ich einige gehabt, bei Großereignissen sogar auch.
Ja, habe ich gesehen, ich glaube 3 oder so.
Da hat man heuer in Solbach geredet.
Ja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich immer so gewesen, das erste Mal Vierter bin ich genau bei der Weltmeisterschaft der 1997 mit meinem Kitzbühel-Sieg geworden und da sagt der Armin Assinger zu mir vor dem Rennen, das kann ich euch nur wörtlich sagen, sind wir zu zweit hingegangen, und dann sagt er, ja Friedele, du wirst nicht morgen Weltmeister auch noch werden. Weil ich gerade Kitzbühel gewonnen habe, kurz vorher. Und dann sage ich, du, also, vor einem Jahr war ich nicht einmal im Kader gewesen, so knapp ist hergegangen. Und jetzt habe ich schon Kitzbühel und Waldisère gewonnen. Also alles, was ich jetzt noch zusammenbringe, das ist sowieso eine Draufgabe. Und ich glaube, das war die falsche Einstellung, ich hätte zum Asser sagen sollen, ja, freilich wäre ich Weltmeister auch noch. Dann war es vielleicht gegangen, so bin ich Vierter geworden.
Das ist voll so.
Ja, aber ich habe mir noch immer gesagt, lieber Vierter als Achter. Natürlich kannst du für einen Vierten nichts kaufen. Aber, wie gesagt, ich in meiner Karriere habe ich immer wieder das Positive gesehen, auch wenn es oft nicht gut gegangen ist und mit dieser Einstellung, es wird irgendwas kurz in meinem Leben noch passieren, sportlich gesehen. Es ist dann bis zum Aufhören eigentlich immer eingetreten, dass irgendwas Großartiges passiert ist. Und ich bin auch immer noch so eingestellt, also wenn man positiv ist und einen gewissen Humor hat und dann ein bisschen das Überirdische klappt nachher, sage ich halt auch immer wieder, also wenn man und das Gute klappt, irgendwas passiert. Man weiß zwar oft einmal nicht was, aber im Nachhinein glaube ich, fährt man damit gut und ich tue das nach wie vor so.
Das waren jetzt sehr, sehr schöne Schlussworte und da nehmen wir natürlich alle mit. Aber bist du bereit für ein steirisches Entweder-Oder?
Was? Ja. Habe ich die Wahl?
Nein.
Ja, eben. Also, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt einen Schluck Wasser. So.
Bin schon wieder nicht vorbereitet für ein Entweder-Oder-Spiel.
Ich?
Nein, ich.
Ja, abschließend möchte ich schon noch eins sagen, und das weiß ich nicht, ob das nicht euch auch betrifft. Naja, mich hat es halt betroffen, gell? Das sage ich jetzt ganz einfach. Wenn man so einen Weg, wie wir alle eingeschlagen haben, oder die Conny noch immer macht, wenn man sich für sowas entscheidet und die Leidenschaft entwickelt, und nicht als Kind oder als Jugendlicher von der Familie unterstützt wird und vom Umfeld unterstützt wird, nachher erreicht man gar nichts. Weil es gibt so viele Tage, wo es sportlich daneben geht, wo es gesundheitlich daneben geht, wenn du nachher nicht irgendwas hast, wo du dich aufbauen kannst, dann funktioniert das nicht. Also wir sind zwar Einzelsportler, aber ohne ein Team und ohne eine Familie, ohne einen Rückhalt, glaube ich, ist gar nichts möglich und da wirst du auch keine großartigen Erfolge erzielen.
Das stimmt.
Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das. Entweder oder.
Liebe Conny, bitte fangen.
Mein Klassiker. Eine Rennpiste, was pickelhart ist, oder ein Pulverschnee?
Da. Ja, Pulverschnee.
An der Frage scheitert fast jeder im ersten Moment.
Wieso, ist es verkehrt, oder? Habe ich was Falsches gesagt?
Nein, es gibt nicht falsch oder richtig, aber da sage ich so, was wird
das
jetzt schwierig?
Nein, das kann man ja nicht ausdiskutieren. Weil natürlich bin ich bei pickelharte Pisten gern gefahren früher, aber heute würde ich sagen, also bevor ich pickelharte Pisten fahre, fahre ich lieber Pulverschnee.
Olivenöl oder Kernöl?
Kernöl.
Jawohl. Sogar mit richtiger Aussprache.
Yes.
Ein 5-Sterne-Restaurant essen gehen oder daheim in der Bauernstube?
Muss ich leider Gottes sagen, sowohl als auch, weil diese Jausen daheim mit den Speck und mit den Hirschwürsteln oder mit dem ganzen guten Zeug, die sind, es ist unglaublich, aber auch wieder einmal etwas sich gönnen und die Kunst der guten Küche zu genießen, das liebe ich auch.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Ach du Schande, in den Bergen.
Smoking oder Rennanzug?
Früher Rennanzug, heute Smoking, weil der kaschiert besser.
Bier oder Wein?
Wein.
Muss ich fragen, Kitzbühel oder Olympia?
Ach, du Schande. Natürlich beides. In den Jahren, wo keine Olympischen Spiele stattfinden, zählt Kitzbühel und wenn Olympische Spiele stattfinden, dann zählt Olympia.
Der Nächste, was unser Spiel verstanden
das
hat.
Das ist nicht mehr schön erklärt.
Der, was nicht verstanden hat.
Ja, bei der Frage gibt's nicht viele, die was sagen können, beides. Das muss
stimmt,
man jetzt auch sagen.
Ausnahme, perfekt.
Ja, aber dann müssen wir ja eins zurückstellen und das will ich ja eigentlich nicht.
Ja, das bei entweder oder ist das aber so eigentlich. Aber wie gesagt, du hast da beides daheim hängen. Also.
Ja, dann sage ich natürlich, wenn man das andere alles löschen mal, würde ich sagen, dann sage ich natürlich Olympiasieger, weil für mich zählt der Olympiasieger natürlich mehr als der Kitzbühel-Sieg. Ich habe es eh schon erklärt früher, aber den Kitzbühel-Sieg kann man eh keiner mehr nehmen, deswegen sage ich jetzt einfach Olympiasieger.
Ja, kann keiner was wegnehmen.
Also man kann Kitzbühel jetzt auch eine Drahtzeit haben.
Ja, das hat auch nicht, das hat sonst keiner.
Sehr, sehr cool. Also es war irrsinnig spannend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall mal für deine Zeit, dass du auch so offen zu uns warst, wie wir die ausgefratschelt haben, dass du uns alles beantwortet hast. Ich hoffe, euch auch daheim beim Zuhören. Dankeschön.
Bitte gerne. Es war mir eine Ehre. Und ich freue mich, wenn wir uns dann, erstens freue mich, wenn ich den Podcast dann mir zu Gemüte führen werde. Und zweitens freue ich mich, wenn wir uns dann wieder mal sehen und auf diesen Podcast anstoßen werden. Oder auf die Erfolge.
Ja, beides.
Da machen wir kein Entweder-Oder. Machen wir beides. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Du hast unseren Podcast noch nicht gehört, aber trotzdem versuchen wir, unsere Verabschiedung beizubehalten. Du darfst das Ende dann ergänzen. Und in diesem Sinne schaltet jetzt nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, was dahinter steckt. Wir haben einen hochdekorierten Gast heute bei uns gehabt. Wer es nächste Woche sein wird, wissen wir heute zwar noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich werde einschalten, sonst versammt's was. Und in diesem Sinne eine schöne Woche und tschüss.
Pussy.
Und ein kräftiges Skiheil.
Das haben wir auch noch nie gehabt.
Der Weitwasheil kann ich nicht sagen, weil dann sagen sie, der spinnt.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.